In dieser nächsten Stunde, was noch davon übrig geblieben ist, will ich euch euren König vorstellen. Jesus, unser König. Und ich möchte anfangen mit Johannes 1. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich habe verschiedene Versionen der Bibel ausgewählt. Manchmal Lutherbibel, manchmal Schlachterbibel. So wie ich gemeint habe, dass es besser zu verstehen wird. Also, wenn du eine andere Version hast, ist es auch okay. Ist überhaupt kein Problem. Aber nur, dass ihr wisst, woher das kommt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Grammatisch, wenn es auf Deutsch so dasteht, nicht ergriffen, das heißt, es hat es nicht kapiert. Heißt es so oder heißt es mehr, dass der Finsternis das nicht überwinden konnte? In diesem Sinne. Das heißt, wenn Licht da ist, ist Finsternis nicht da. Es ist nicht einen Kampf, wer stärker ist. Wenn Licht da ist, ist Finsternis nicht da. Halleluja. Es war ein Mensch, der von Gott gesandt, der heißt Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Unser König ist derjenige, der alles geschaffen hat. Ohne ihn ist nichts geschaffen worden. Jesus ist das Wort. Und es ist gut, damit anzufangen, wenn, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt uns vorstellen können, dass unser Jesus der Schöpfer des ganzen Universums ist. Durch das Wort des Herrn ist alles geschehen. Durch ihn. Er in Gott, das Wort war Gott, das Wort war bei Gott. Und durch ihn ist alles geschaffen. Das erstens mal als Anfang. Unser König ist allmächtig, Schöpfer von allen Dingen. In Jesaja, das entnehme ich jetzt der Schlachterbibel, Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, das sind bekannte Schriftstellen. Und Herr, ich bitte dich wieder, dass du uns hilfst, dass wir tiefer sehen und tiefer verstehen. Herr, wir wollen nicht diese Dinge nicht nur lesen, so wie wir sie immer gelesen haben, sondern Herr, ich bitte dich, dass du kommst, dass du uns offenen Ohren schenkst und erleuchtete Augen des Herzens, dass wir erkennen, dass wir die Tiefe erkennen, Vater, in Jesu Namen. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Für mich ist ein wichtiger Punkt, wo es heißt hier, die Mehrung der Herrschaft und der Friede, of the increase, heißt es auf Englisch, of the increase of his government and of his peace, there shall be no end. Es wird von der Mehrung seiner Regentenschaft und seinen Frieden kein Ende sein. Ein Kind ist uns gegeben. Ein Kind. Das ist Alte Testament. Das ist Alte Testament. Diese Voraussage, dass uns ein Kind gegeben wird und dass die Herrschaft auf seine Schulter ruht, das ist unser König. Das ist der König der Juden. Das ist der Nachkommen der König Davids, der aber vor ihm gewesen war. Halleluja, das ist unser König, der kam als Kind. Der ist aber der Schöpfer der ganzen Universum, wie wir aus Johannes 1 gelesen haben. Was für eine interessante, für uns als Paradox vielleicht zu sehen, dass der Größte zum Kleinsten wurde. Es stört ihm gar nicht, nicht an der höchsten Stelle zu sein, weil er ist ja. Er ist ja. Er hielt es keinen Raub, Gott gleich zu sein, weil er ist ja Gott. Der ist ja das Wort Gottes, der Schöpfer aller Dinge. Und doch dieser allmächtige Gott aus seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe zu uns Menschen ist Kind geworden. Ich frage mich manchmal, ist das wirklich ein Risiko gewesen für ihn? Offensichtlich. Denn es gab ein paar Versuche, ihn umzubringen, dass er überhaupt nicht zu dem kommt, wozu er geboren wurde. Riesige Kämpfe im Himmel, wenn du die Offenbarung liest. Enorme, massive geistliche Kämpfe, um zu verhindern zu wollen, dass Gottes Pläne in Erfüllung gehen. Und diese Kämpfe, die dauern immer noch an. In unseren Tagen dauern sie immer noch an. Wenn du Israel anschaust, wenn du die Gemeinde anschaust, wenn du deine eigenen Kämpfe anschaust, was für Widerstand haben wir manchmal? Aber, okay, wir kommen dazu. Vielleicht kommen wir erst später dazu, oder? Kommen wir heute dazu? Ja, wir kommen in ein paar Minuten dazu. Halleluja. Die Mehrung sein. Jetzt schlag mal Jesaja 43 auf, wenn du es hast. Ich lese wieder aus der Schlachterbibel. Ich lese die Verse 1 bis 6. Unser König, Halleluja, Jesus. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schüssling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Das ist unser König. Das ist unser König, der all das auf sich getragen hatte. Die haben ihn angeschaut und gesagt, wer ist das denn? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Halleluja, wie sieht sein Leib aus heute? Wie sehen wir aus? Nichts Besonderes. Was macht uns besonders? Das Einzige ist Jesus in uns, der Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Einzige, was uns besonders macht. Königreich Gottes, der in uns wohnt, das macht uns besonders. Aber sonst sind wir nichts besonders. Und Jesus wurde nichts besonders. Aber der ist alles in allem. Der erfüllt alles in allem. Halleluja. Unser König, der kam mit einer Berufung, der wurde gesandt mit der Berufung aus Jesaja 61, 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und da hörte er auf in Lukas 4. Das hat er gelesen in der Synagoge. Es war, denke ich, in Nazareth, oder? Und der las das und sagte den Menschen, heute ist dieses Wort in euren Ohren erfüllt. Interessanterweise hörte er auf mit dem Gnadenjahr des Herrn, gnädiges Jahr des Herrn. Aber nach seiner Auferstehung, da ging es weiter. Das heißt nicht nur ein gnädiges Jahr des Herrn, sondern ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Die Feinde Gottes wurden ein für allemal zerschlagen. Aber das Interessante an unserem König, diesen Tag der Vergeltung, ich meine, es kommt einen Tag der Vergeltung, der absolut schrecklich sein wird, aber der kommt nur als letzte Instanz. Die letzte Möglichkeit. Er macht alles, was er machen kann, bis dorthin, um Gnade zu geben. Hört mal, hört was hier gesagt wird. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und wie sieht diesen Tag der Vergeltung aus? Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion. Zion ist Jerusalem, Zion ist Gottes Gegenwart. Das hat eine Auswirkung für die Juden. Das ist ein Wort für die Juden. Das ist ein Wort für uns als Gemeinde, als sein Leib. Er bringt die Trauernden in Gottes Gegenwart hinein. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geist gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu preise. Das ist ganz konkret eine Prophetie für Israel. Ist aber auch eine Prophetie und eine Berufung, die für uns gilt als Gemeinde, aber nicht als Ersatz für Israel, sondern parallel mit Israel zusammen. Und wenn du weiterliest, dann ist das auch klar. Aber jetzt geht es darum, unseren König kennenzulernen. Was für eine wunderbare Einstellung von ihm, wenn er sagt, okay, Tag der Vergeltung, alle, die trauern, kommt her zu mir. Warum nicht, okay, jetzt zerschlage ich meine ganzen Feinde, jetzt machen wir klare Sache, sondern so liebevoll, so anders, als wir das erwartet hätten. So anders, als sie es damals erwartet hätten. Die hatten Erwartungen auf Jesus, die haben gemeint, er macht das so oder so und er macht das so anders, dass sie es gar nicht irgendwie erstmal wahrnehmen konnten. Jesus, unser König. Was sagt er? Was ist sein Herz? Er sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist derselbe, der diese ganze Universum geschaffen hat. Derselbe, der gesagt hat, es werde Licht. Puff. Derselbe, der alles zusammenhält durch die Macht seines Wortes. Derselbe, der richten wird, der richten muss, weil er gerecht ist. Aber derjenige, der Gnade schenkt und Vergebung schenkt von Tausenden, die ihm lieben. Halleluja. Unser König, der hat diese Einstellung. Und wenn, Leute, wenn er diese Einstellung hat, dann sagt es in Philipper, denn ihr sollt auch so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch ist. Philipper 2, 5 bis 11. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, er hielt es nicht für einen Raub. Das heißt, er müsste nicht drum kämpfen. Das ist einfach so. Er ist Gott gleich. Er ist Gott. Er hielt es nicht für einen Raub. Aber was hat er gemacht? Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seine äußere Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das kennen wir, diese Schriftstellen. Aber kennst du es wirklich? Wirkt es auf dein Herz, auf der Art und Weise, wie es wirken muss und soll? Darum hat ihn Gott auch über allen Maß erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist unser König. In Johannes 17 sagt Jesus, Vater, genauso wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Mit dieser Berufung aus Jesaja 61 sind wir in die Welt gesandt. Vater, ich möchte, dass sie meine Herrlichkeit sehen, damit sie eins seien, wie wir auch eins sind. Er ist unser Haupt, wir sind sein Leib, der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So wie der Haupt, so das Leib. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind nicht anders, als er ist. Wir sind mit ihm vereint. Er ist unser Haupt, wir sind sein Leib, Hände, Füße. Die, die an mich glauben, die werden die Werke tun, die ich auch tue, und größere Werke werden sie tun. Wir haben einen König, der sich erniedrigt hat, der hat sich auf unsere Ebene heruntergelassen, auf dass wir mit ihm auf seine Ebene wandeln. Wir sind eingesetzt in den himmlischen Bereich mit Christus Jesus. Wir sind anders geworden, als wir wiedergeboren wurden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Amen. Das Alte ist was? Und es ist alles was? Neu geworden. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, aber dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Du bist etwas Neues geworden. Was bist du geworden? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist nicht mehr. Und wenn ich mit Jesus gekreuzigt bin, dann bin ich tot. Aber ich lebe doch. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt jetzt in mir. Das heißt, das, was mal ich gewesen bin, ist tot. Was ich jetzt bin, ist einen Menschen, der wiedergeboren ist, der mit Christus regiert, der in Christus ist, mit einer Einstellung wie Christus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich schleppe da irgend so eine Leiche mit. Hast du das Gefühl manchmal? Aber wir sind mit Jesus gekreuzigt. Das heißt, wir sind tot. Aber wie viel Zeit verbringen wir in dem Versuch, diese Leiche aufzupäppeln? Wie viel Zeit verbringen wir, indem wir uns verletzen lassen? Wir sind beleidigt. Es geht mir nicht gut. Wie viel Zeit verbringen wir, diese Leiche aufpäppeln zu wollen? Warum lassen wir es einfach nicht in Ruhe? Und warum machen wir nicht diesen Dreh und sagen, ich bin neu geworden? Es ist was Neues hier. Warum beleidigt werden? Was war die Einstellung des Herrn, unseres Königs? Der stand vor Pilatus und hat sich nicht geäußert. Der hat alles gehört, zerschlagen und so weiter und so fort. Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Und was machen wir? Ja, wart nur ab. Ich krieg dich. Das mit mir kannst du sowas nicht machen. Mit mir nicht. Sei doch mit Jesus gekreuzigt. Lass doch das Neue, was in dir ist, zur Geltung kommen. Lass den mal raus aus diese Leichenkasten und lass ihn leben. Und hör auf, dich so zu viel Mühe zu machen wegen dieser Leiche. Der Arme, der sieht so blass aus. Du kannst eh nichts ändern. Der ist vergangen. Du bist nicht mehr der. Das ist so eine Herausforderung, wie unseren König leben zu wollen, erstens mal. Aber die Tatsache ist, dass wir das auch können. Als Christen können wir. Wir haben die Fähigkeit, anders zu reagieren, als diese Welt reagiert. Ich habe gerade von Open Doors den letzten Bericht gelesen über Nigeria. Und was die Christen dort erleiden, ist absolut unvorstellbar. Ein kleines Kind sitzt da, ein Bein amputiert durch Explosion. Die haben seine Familie getötet, abgeschlachtet. Und er sitzt da und sagt, weißt du, ich will sie einfach vergeben. Jesus hat sie vergeben. Was soll ich denn anders machen? Ein Kind, vielleicht 10, 12 Jahre alt. Werdet doch wie Kinder. In diesem Fall auf jeden Fall. Und seid doch Christ. Sei doch ein Königreich-Person. Ich möchte euch 2 Bilder des Königreiches geben. Ah, schön, wir haben Zeit. Also schlagt mit mir bitte Daniel auf. Liebe Grüße von uns, gell? Daniel 2 und ich lese ab Vers 26. Unser König, Halleluja. Situation hier in Daniel ist folgende. Der König Nebukadnezar, der hat einen Traum. Und diesen Traum hat ihn wirklich gestört. Er wollte wissen, worum geht es denn überhaupt? Hat seine Magier, Sterndeuter, Astrologen und so zusammengeholt und hat gesagt, Leute, ich habe einen schrecklichen Traum und ihr sollt mir diesen Traum deuten. Und dann haben seine Astrologen und Sterndeuter und die Magier gesagt, okay, König, ist ganz einfach, sag uns deinen Traum und dann deuten wir das für dich. Und er sagte, nein, das machen wir ganz anders. Das ist mir so wichtig, ich möchte, dass ihr mir sagt, was ich geträumt habe und dann deute mir meinen Traum. Und die haben gesagt, König, kein Mensch auf Erden kann sowas machen und kein König dieser Welt kann je sowas verlangen von seinen Magier, Sterndeuter, Astrologen und so weiter und so fort. Und er sagt, ich bringe euch alle um. Ich bringe euch alle um. Und so war er dabei, das zu tun. Und Daniel natürlich war mitten in diesem Schlamassel. Und er wusste gar nichts davon, von das Ganze. Und dann kamen die Offizieren und wollten Daniel und seine Freunde auch mitnehmen und abschlachten. Und hat gesagt, du gib mir bitte einen Tag, lass mich beten. Und Daniel hat gebetet und dann hat Gott ihm alles gegeben, den Traum und auch die Deutung. Okay, ich lese ab Vers 26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belteschazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in zukünftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichtern, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden. Nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erfuhrest. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhand. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind wehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter den Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch dieses zermalmen und zerbrechen. So wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du da gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, ein Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie auch Eisen mit Ton sich nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Das war viel, aber es ist wichtig. Die mächtigen Königreiche dieser Erde waren in diese Statue dargestellt. Babylon, dann kam Persien, dann kam Griechenland, dann kam Rom und so weiter und so fort. Alles ist geschehen, genauso wie es in diesem Bild gezeigt wurde. Und zu der Zeit der römischen Empire kam Jesus. Es kam dieser Stein aus dem Berg, ohne Zutun von Menschenhänden, kam den Berg runter, schlug diese Statue und fing an, es zu zermalmen, bis es zu Feinstaub wurde. Dann kam der Wind des Geistes und blies das Ganze weg. Wer hat noch miterlebt, wie Kommunismus gefallen ist hier in Europa? Ist das nicht erstaunlich? Innerhalb von einem Monat? War es ein Monat überhaupt? Ja, das ging so schnell, einfach Gott hat gesagt, reicht. Genug davon. Und ich war jahrelang damit beschäftigt, hinter dem eisernen Vorhang zu fahren. Und ich wusste, wie mächtig und stark das Ding war. Wer hätte sich vorstellen können, dass Gott in einem Augenblick mit einem Atemzug das einfach wegbläst? Für mich ein absolutes Bild, das, was wir hier sehen. Was aber interessant ist, da kam erstmal dieser Stein, der Wind wehte das ganze Staub weg und da stand der Stein da und da passierte was sehr Interessantes mit diesem Stein. Ich meine, wer hat Steine im Garten? Oder Steingarten? Und wie viele von deinen Steinen wachsen? Wie wachsen deine Steine? Du kannst machen, was du willst. Du kannst sie düngen, du kannst sie wässern, du kannst sie gießen. Die wachsen einfach nicht. Aber dieser Stein, der fing an zu wachsen. Und er wuchs und er wuchs und er wuchs, bis es die ganze Erde erfüllt. Das ist Gottes Königreich. Das ist der Reich dieser König, worüber wir lernen, die wir kennenlernen. Dieser König, der sanftmütig ist und von Herzen demütig, das ist sein Reich. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Die Reiche dieser Erde sind wie nichts dagegen. Die haben keine Macht über diesen Reich. Die haben keinen Einfluss auf diesen Reich. Die haben nichts zu sagen in diesem Reich. Es wächst und wächst aus sich selbst heraus und hört nicht auf, bis es die ganze Erde erfüllt. Und liebe Geschwister, das ist unser Reich. Das ist diesen Reich Gottes, der in uns wohnt. Wir sind Teil das dessen, was hier passiert? Sind wir die Würmchen? Nein. Nein. Steh auf, Leib Christi. Steh auf und nimm dein Land ein. Nimm deinen Platz ein. Nimm deine Autorität ein. Mach einfach, weil du Anteil hast an diesem Reich. Es gibt ein anderes Bild. Hesekiel. Ist nicht weit weg. Ein Buch nach hinten, da bist du schon da. Hesekiel 47. Eins bis zwölf. Halleluja. Und er führte mich, der Engel, der Hesekiel, der ist dabei und der ist unterwegs mit einem Engel. Und der Engel zeigt ihm jetzt Verschiedenes in Jerusalem, ganz genau gemessen. Ein wunderbares Bild, sehr, sehr toll zu lesen. Aber jetzt sind wir ziemlich zum Schluss. Und der Engel, der führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag nach Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Also von dem Heiligtum des Tempels floss dieser kleine Bächlein. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte einen Messschnur in der Hand und er maß 1000 Ellen, das sind etwa 500 Meter, und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Das ist etwa so tief. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, worin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sein, und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin das Strom kommt. Klein Bächlein, klein Wässerchen kommt aus dem Seitenwand des Tempels und fängt an zu fließen. Jerusalem ist wüst, ist eine Wüste. Es ist trocken, es ist heiß. Und wenn du da ein kleines Wässerchen irgendwo laufen lässt, dann ist es bald versickert und ausgetrocknet. Aber hier haben wir ein Bild, der ganz interessant ist. Ohne dass man über anderen Bechern liest, die hineinfließen in diesem Strom, lesen wir was so einzigartig, dass es kaum vorstellbar ist. 500 Meter weiter ist es nur knöcheltief. Und nochmal 500 Meter und da ist irgendwas Erstaunliches passiert. Es ist mehr geworden. Es ist mehr geworden, obwohl es da nicht mehr ist. Hier ist es mehr. Da war es nicht mehr. Es ist nicht, dass jemand da am Tempel den Hahn aufgedreht hat und das Meer Wasser fließt. Es war da immer noch knöcheltief. Aber hier ist es plötzlich knietief und dann nochmal 500 Meter, da geht es in die Lände und nochmal kann ich nur noch schwimmen. Das Wasser hat Leben in sich. Das Wasser ist das Wasser des Lebens. Und dann die Bäume, die wachsen und die sind zur Heilung. Und überall dort, wo das geht, ist Leben wieder da. Und wenn wir in in der Offenbarung lesen, haben wir dieses Bild noch einmal, wo die Bäume des Lebens wachsen. Und die tragen ihre Früchte jeden Monat. Und die Früchte sind zur Nahrung und die Blätter der Bäume sind für die Heilung der Nationen. Halleluja, das ist unser Königreich. Unaufhaltsam. Hat Leben in sich. Göttliches Leben. Das ist eine Sache, der aus dieser Gnade kommt, der uns überfließt, der nicht aufhört zu fließen. Es kommt, meine lieben Geschwister, es kommt aus uns heraus. Denn wo ist diesen Königreich Gottes? Wo wohnt Gott jetzt? Wo ist sein Tempel jetzt? Es ist kein steinernen Tempel, sondern wir sind die lebendigen Steine seines Tempels. Sein Reich wohnt in uns. Und durch uns ist dieses Leben, ist dieses ständige Wachstum da. Es ist nicht die Frage, ob es klappt oder nicht. Genauso wie diesen Bildnis von den, der König, der weggegangen ist, der hat sein, der eine 10 Talente gegeben, der andere 5, der andere 2, der andere 1. Jeder hat Erfolg gehabt, außer derjenige, der es begraben hat. Setzt du deine Talente ein, hast du eine absolute Garantie des Erfolgs. Setzt du sie nicht ein und begräbst du sie, hast du eine Garantie, dass du das, dass das weggenommen wird, was du hast. Herr, hilf mir, das einzusetzen, was du mir gegeben hast. Hilf mir, Jesus, zu lernen, dir gehorsam zu sein. Er gibt uns nicht Sachen zu tun, die wir nicht tun können. Er hat auch kein Problem damit, wenn du Fehler machst. Er hat überhaupt kein Problem damit. Er hat Probleme damit, wenn du es verbirgst und sagst, na, das ist nichts für heute. Oh, Geschwister, wir müssen so vorsichtig sein, dass wir die Reichtümer unserer Erbschaft in den Heiligen nicht verachten. Dass wir Gottes Wort nicht verachten. Dass wir solche Sachen wie die Gaben des Geistes verachten. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber es ist ein wichtiges Beispiel. Genauso wie wir Israel nicht verachten können. Aber wer sind wir, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir es so gut, dass wir diese Gaben des Geistes nicht mehr brauchen. Brauchen wir heute Heilung? Brauchen wir heute Befreiung? Vielleicht müssen wir Tote auferwecken. Vielleicht müssen wir Brot vermehren. Vielleicht müssen wir Wasser in Wein verwandeln. Vielleicht müssen wir auf Wasser gehen. Vielleicht müssen wir Stürme stillen. Verachten wir doch nicht das, was der Herr uns gibt. Und lass uns doch realisieren, dass wir Anteil haben an einem Reich, der unaufhaltsam wächst. Du bist ein Teil davon. Weil du mit Jesus gekreuzigt bist, dennoch lebst du. Weil du, als du wiedergeboren bist, irgendeine neue Kreatur geworden bist, das Alte ist vergangen, du bist nicht mehr der oder diejenige, die du damals warst. Bist du nicht mehr. Du bist nicht mehr, was du meinst, dass du bist. Du bist mehr, als du meinst, dass du bist. Du bist ein Königreichsperson. Du bist einen Menschen nicht aus dem Willen des Mannes, aus dem Blut geboren. Du bist jetzt ein Mensch, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Du bist anders. Du hast andere Fähigkeiten. Du kannst anders reagieren. Du musst nicht so reagieren, wie diese Welt dir es beigebracht hat. Du darfst jetzt reagieren wie Jesus. Du bist nicht Jesus. Sage ich nicht. Aber du ähnelst ihm sehr. Du siehst aus wie Jesus. Und wenn es gut geht, siehst du mehr und mehr aus wie Jesus. Tag für Tag für Tag siehst du mehr und mehr aus wie Jesus. Denn das ist sein Ziel. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind die einzige Botschafter, die er hat in unserer Generation. Es geht nicht nur um Leute wie Reinhard Bonnke. Denn Reinhard Bonnke ist nicht dort, wo wir sind. Er ist dort, wo er ist. Wir sind hier, wo wir sind. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt hier. Und wir sind die Einzigen, die hier sind. Also was wollen wir denn? Dann sollen wir auch die Reichtümer unserer Erbschaft in den Heiligen in diese Welt austragen. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Einmal war ich unterwegs mit einem Bruder nach England. Wir hatten einige Sachen zu transportieren. Wir hatten sogar einen Tresor. Und wir müssten über den Kanal gehen mit einer Fähre. Damals war dieser Tunnel noch nicht so weit. Und unterwegs hatten wir wunderbare Sachen erlebt. Das ist sogar ganz, ganz tolle Heilungen. Wir trugen diesen Tresor Treppe rauf und jemand hat uns geholfen. Wir sind ausgerutscht und der Tresor hat den Hand von dieser Helfer zerquetscht. Es sah total schlimm aus. Wir haben es irgendwie raufgekriegt. Dann haben wir gesagt, Herr, das gibt's gar nicht. Wir sind für dich unterwegs, Herr. Und in Jesu Namen, Hand, sei geheilt. Das lassen wir nicht zu, Vater, dass sowas passiert. Und der Hand wurde augenblicklich geheilt. Halleluja. Preis dem Herrn. Und dann waren wir unterwegs zurück nach Hause. Und es gab einen sehr schlimmen Sturm auf den Ärmelkanal. Und wir haben beobachtet, wie die Leute von der Fähre abgekommen sind oder ausgestiegen sind. Deutsche Sprache. Und die waren alle grün ins Gesicht. Und man konnte es, oh mein, das wollen wir nicht. Wir sind doch für dich ja unterwegs, Herr. Und wir wollen nicht, dass wir das mitmachen, durchmachen müssen. Ich meine, ich liebe Boote und so und mehr, aber sowas nicht unbedingt. Und so in unserer Naivität sind wir auf dem Bucht. Ist das die Vorderteil eines Schiffes? Ja? Bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, in meiner unkontrollierten Art, Sturm, sei still. Jesus, ich möchte rüberfahren wie auf einen Spiegel. In Jesu Namen. Amen. Und dann mit Furcht und Zittern bin ich zu meinem Platz gegangen und habe gesagt, bitte, Herr Durst. Und er hat's getan. Halleluja. Er hat's getan. War ich der große Glaubensheld? Nein. Hatte ich Zweifel? Ja. Habe ich das aber getan? Ja. Sturm, sei still. So wie Jesus es getan hat. Ja. Hätte ich das nicht versucht, wäre ich wahrscheinlich den ganzen Weg seekrank. Okay? Unser Glaubenleben ist nicht, wir haben keine Sicherheit. Wenn wir Sicherheit hätten, dann wäre es kein Glauben. Wir haben nur die Wahl, entweder gehorsam zu sein oder nicht. Aber wenn wir es nicht wagen, wer wagt es denn? Oder dann? Also wir sind diejenigen, die wiedergeboren sind. Wir können nicht von anderen erwarten, dass sie das tun, sondern wir müssen es wagen und sagen, Herr, du siehst meine Schwäche, aber du sagst in deinem Wort, wir sollen sagen, nicht, oh Gott, wenn du willst, bitte vielleicht heile. Nein, was wir tun sollen, wir sollen auf den Leuten gehen und wir sagen, Gerda, sei geheilt in Jesu Namen. Wow, das ist aber überheblich, oder? Wer meinst du, wer du bist? Ich bin nur ein kleiner Diener des Herrn. Und ich habe keine Garantie, ich kann dir nicht garantieren, was er tun wird, aber ich weiß, dass er meine Gebete erhört. Überhaupt kein Zweifel. Wenn ich die Werke Jesu tue, die er getan hat, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass er meine Gebete erhört. Und du sollst auch keinen Zweifel haben. Das ist unser Wandel mit ihm. Und er gibt uns Raum, Fehler zu machen. Aber er verlangt von uns, dass wir gehorsam sind. So wie wir uns sein Wort verstehen, so können wir es umsetzen. So wie wir sein Wort verstehen, so können wir es umsetzen. Es ist nicht, dass wir Sachen machen können, die wir nicht begreifend sind, die über uns so fremd sind, dass wir uns komisch fühlen dabei. Das nicht. Aber so wie wir es verstehen, so setz es doch um. Und dann wirst du Schritt für Schritt mit ihm wachsen, bis es auch für dich überhaupt kein Problem ist, in die Bäckerei zu gehen und für Bäcker und seine Kinder zu beten und so. Das wird dann kein Problem sein. Das wird ganz natürlich, weil du ein übernatürlicher Mensch bist. Halleluja. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke, Vater, dass du das festigst jetzt in uns. Herr, ich danke dir, dass du uns vorbereitest auf das, was du heute Nachmittag hast. Herr, wir wollen mehr von dir empfangen, Herr. Wir wollen mehr sehen und mehr verstehen, Jesus. Herr, wir wollen dich mehr erkennen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt in die Mittagspause einfach das alles irgendwie einsickern lässt, Herr. Dass wir gute Zeit miteinander haben, gute Gemeinschaft. Und Herr, dass du uns wieder zurückbringst und uns weiterführst. In dir, in deinem Wort und in deinem Reich. In Jesu Namen. Amen.